Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend, unserer Vortragsreihe vom Denken und von der Wissenschaft. Ich finde es mich überrascht, dass wir kaum Schwund haben. Heute Abend ist ja noch eine andere Veranstaltung geboten auf dem Gelände, die sich mit der 68er-Zeit beschäftigt. Aber die Tür ist jetzt zu, also es kommt auch keiner mehr raus. Ja, heute wird Harald Kirchner Geschichte kneten. Harald Kirchner, ja, was gibt es über ihn zu sagen? Manche von Ihnen werden ihn hier ja schon mehrfach gehört haben. Ich glaube, in den letzten 8 Semestern, die wir das jetzt hier treiben, 9 Semestern, war er fast immer an Bord mit einem Vortrag. Harald Kirchner hat studiert, und zwar Philosophie und Germanistik in Stuttgart an der Universität, hat ein Volontariat absolviert bei dem damaligen Süddeutschen Rundfunk, nicht wahr? Der mittlerweile, wie Sie wissen, mit dem damaligen Südwestfunk fusioniert ist zum Südwestrundfunk, dem Sender, den Sie hier als drittes Programm empfangen können. Dort ist Harald Kirchner nach wie vor tätig. Ich sage es jetzt bestimmt wieder falsch, deswegen lege ich mich jetzt auf einzelne Sendungsnamen nicht mehr fest. Er macht Nachrichten. Er berichtet über aktuelle Geschehnisse, insbesondere des Landes, hin und wieder aber auch darüber hinaus. Also wenn Sie ja, mitbekommen, dass der Ministerpräsident nach Afrika spazieren fährt, dann erfahren Sie es durch einen Berichterstatter, der mitfährt, und das ist dann zum Beispiel der Harald Kirchner. Oder was hast du morgen für eine Pressekonferenz? Landespolitik morgen, ja. Und hin und wieder aber noch was anderes, das wollen wir nicht unterschlagen. Schöne Filme in einer Sendereihe, die heißt Eisenbahnromantik. Ich beneide ihn immer sehr, wenn er solche Filme machen darf. Irgendwo, keine Ahnung, durch den Kaukasus mit der Eisenbahn oder so, das hat schon Charme. Ja. Nun gut, wir haben auch seine Vorträge, viel Vergnügen dabei.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich halte heute einen Vortrag über Geschichte und die Wissenschaft der Geschichte. Eigentlich bin ich ja gar kein Historiker, insofern ist fast daneben, aber ich habe Philosophie studiert und ich gehe mal über einen Philosophen an die Geschichte heran und vor allem darum, wie man mit Geschichte umgeht. Geschichte ist eigentlich eine völlig klare Sache. Am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen, am 8. Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen und im März 44 vor Christus wurde Julius Caesar umgebracht. Alles ganz klare Daten, die als geschichtliche Wahrheit gelten und in jedem Geschichtsbuch auch nachgelesen werden können. Aber welche Umstände genau führten zum Fall der Mauer? War es der Zusammenbruch des Wirtschaftssystems im damaligen Ostblock oder war es der Freiheitswillen der Menschen in der ehemaligen DDR oder hat der große Bruder Sowjetunion einfach ein Einsehen gehabt und hat die DDR schlicht in die Freiheit geschickt? Keine Ahnung. Auch dass Caesar umgebracht worden ist, ist relativ unumstritten. Selbst die Umstände, unter denen das Attentat auf ihn stattgefunden hat, sind relativ gut bekannt, obwohl das Geschehen über 2000 Jahre zurückliegt. Aber heißt das, dass Geschichte eine exakte Wissenschaft ist? Es heißt zumindest, dass sich viele Daten und Handlungsabläufe so weit belegen lassen, dass sich ein halbwegs unumstrittenes Bild vom materiellen Ablauf der Ereignisse zeichnen lässt. Schwieriger wird das Ganze, wenn man versucht, das, was man an Fakten gesammelt hat, in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Sprich, wenn man anfängt, Geschichte zu interpretieren. Da kommen dann die Fragen ins Spiel, die ich gerade eben bei der Mauer gestellt habe. Also was waren die Gründe, die zum Mauerfall geführt haben? Es geht im Wesentlichen um die Frage, warum hat etwas stattgefunden? Gerade an diesem Punkt wird Geschichte interessant, wenn Geschichte eben nicht nur ein Katalog von Jahresdaten ist, sondern wenn sich Geschichte als eine zu erzählende Geschichte zeigt. Geschichte wird dann auch zum Stoff von Unterhaltung, historische Romane und Filme mit historischen Inhalten gehören ja schon zu Kassenschlagern. Geschichte als Unterhaltungsware ist wohl beliebter als Geschichte als Schulfach. Das ist natürlich der andere Punkt. Geschichte wird als wichtig erachtet, weil man aus ihr ja etwas lernen kann. Eine zunächst triviale Erkenntnis, zu der Sie diesen Vortrag sicherlich nicht brauchen. Geschichte kneten habe ich meinen Vortrag etwas flapsig überschrieben. Daraus ist ja bereits ersichtlich, dass es mir vor allem um den Umgang mit der Interpretation von Geschichte geht. Der Untertitel des Vortrages ist wiederum der Titel einer Schrift von Friedrich Nietzsche, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Es ist wahrscheinlich ein etwas ungewöhnlicher Zugang zum Thema Geschichte, wenn man ausgerechnet eine Schrift eines sehr umstrittenen Philosophen nimmt, der dazu auch noch eine sehr eigenwillige Auffassung vom Nutzen der Geschichtsschreibung hat. Der Grund dafür ist, dass ich Ihnen ein bisschen den Sinn für die Relativität von Wissen schärfen möchte. Ein weiterer Grund ist, dass ich Sie einfach auf einen sehr ungewöhnlichen, streitbaren Philosophen aufmerksam machen will. Vom Denken in der Wissenschaft, davon soll ja die Vortragsreihe handeln, und Nietzsche ist vor allem einer, der über die Wissenschaft an sich nachgedacht hat. Er fragt sich zum Beispiel, warum betreiben wir überhaupt Geschichtswissenschaft? Um einfach nur Futter für historische Romane zu liefern, braucht man ja wohl kaum historische Institute an Universitäten. Nietzsche hat sich weniger mit der Methodik der Geschichtswissenschaft befasst. Ihm war viel wichtiger, wozu man die Erkenntnisse aus der Historie nutzt. Geschichte zu treiben, nur um Daten zu sammeln, lag ihm fern. Nietzsche geht davon aus, dass das Wissen um die Geschichte ganz konkret die Gestaltung des eigenen Lebens beeinflusst, und zwar im positiven wie auch im negativen Sinne. Nietzsche habe ich mir auch deshalb ausgesucht, weil das Motto der Vortragsreihe eben auch grenzenloses Denken sei. Und es gibt wohl kaum einen Philosophen, der sich von denkerischen Grenzen so weit entfernt hat oder entgrenzt hat, wie Nietzsche das getan hat. Deshalb will ich zunächst einmal ein paar Anmerkungen zu Nietzsche selbst machen. Friedrich Nietzsche, Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, dürfte wohl nach wie vor der umstrittenste deutsche Philosoph sein. Es gibt angesehene Philosophieprofessoren, die es rundweg ablehnen, sich mit Nietzsche überhaupt auseinanderzusetzen. Einfach deshalb, weil sie ihn eher für einen philosophierenden Schriftsteller halten, der kein systematisches Werk hinterlassen hat, der sich hauptsächlich in Aphorismen, also kurzen, pointierten Sentenzen ausgelassen hat, einer, der eben nicht ernst zu nehmen ist. Dagegen gibt es natürlich auch diejenigen, die Nietzsche für einen der bedeutendsten modernen Philosophen halten. Vor allem in Frankreich ist Nietzsche nach dem Zweiten Weltkrieg überaus populär geworden. Denkschulen wie Strukturalismus, Dekonstruktivismus, Sprachphilosophen beschäftigen sich mit Nietzsche. An Philosophen sind zu nennen Michel Foucault, Jacques Derrida und Gilles Deleuze. Die sind ganz wichtig, zentral haben sich mit Nietzsche auseinandergesetzt. Ich kann das im Einzelnen nicht ausführen, aber es zeigt, Nietzsche ist nach wie vor in der Diskussion. Interessant ist, dass Nietzsche selbst ein Stück weit zu einer historischen Figur geworden ist, die auch Opfer von nachträglichen Verklärungen und Dämonisierungen geworden ist. Nietzsche ist also auch selbst ein Exempel für den Umgang mit historischem, philosophischem Wissen. Er wurde verklärt und benutzt, ganz so wie es mit historischen Ereignissen auch geschieht. Nietzsche war eine Ausnahmepersönlichkeit. Schon mit 25 Jahren wird er Professor für Altphilologie in Basel. Er beschäftigt sich vor allem mit antiken griechischen Autoren. Er ist also ursprünglich weder Historiker noch Philosoph. Er untersucht und legt literarische und historische Texte aus. Unter Akademikern macht er sich ganz schnell einen Namen. Nietzsche verehrt auch Richard Wagner, macht dessen Bekanntschaft und wird sogar zeitweise dessen Mitstreiter. Er liebt dessen Musik und sieht ihn auch als wegweisenden Künstler. Über ihn schreibt er zugleich mehrfach. Also er hat in verschiedensten Phasen seines Lebens Werke über Wagner auch verfasst. Am Anfang waren das eher Werke, die sich affirmativ mit ihm auseinandergesetzt haben. Er hat ihn verehrt, schlug dann später in völligen Hass um. Eine dieser Schriften war eine dieser unzeitgemäßen Betrachtungen, über die ich auch spreche, also die zweite, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, ist die zweite. Die erste ging über David Friedrich Strauss, einen Schriftsteller auch des 19. Jahrhunderts, der zum ersten Mal sich mit dem Leben Jesu historisch auseinandergesetzt hat, also eben nicht religiös, sondern wissenschaftlich, und dann eben eine über Wagner. Berühmt wird Nietzsche mit Zitaten wie Gott ist tot. Es ergibt sich als radikaler Philosoph, der vor allem gegen christliche Moralvorstellungen angeht. Moral ist für ihn nichts Gottgegebenes, sondern es sind von Menschen aufgestellte Regeln, die jeweils der Gruppe nutzen, die sie selbst aufgestellt hat. Er beschreibt den Menschen als ein Wesen, das von seinen Trieben und Neigungen gesteuert ist. Der Mensch handelt nur zum Teil aus freien Stücken. Triebfedern für das Handeln sind Gefühle. Rein rationales Handeln gibt es für Nietzsche nicht. Es spielen immer auch Egoismus, die eigene Schwäche, Gruppenzwänge, Einbildungen und Vorurteile eine ganz entscheidende Rolle, positiv wie negativ. Das, was man heute Psychologie nennt, ist für Nietzsche ausschlaggebend für die Erklärung des menschlichen Handelns. Nietzsche schreibt noch vor Freud, und Freud führt dann Gedanken wie den der Verdrängung, der Sublimierung oder die Idee des Unterbewusstseins aus. Freud findet teils neue Begriffe für Gedanken, die Nietzsche längst formuliert hatte. Vieles, was in Nietzsches Zeit als absolut revolutionär galt, ist heute in den ganz normalen Erfahrungsschatz übergegangen. Freud hat geschrieben, dass er Nietzsches Schriften, ich zitiere es, lange gemieden habe, weil sich dessen Ahnungen und Einsichten oft in der erstaunlichsten Weise mit den mühsamen Ergebnissen der Psychoanalyse decken. Das heißt, Nietzsche hat eine ganze Menge angeschoben, was er erst nach seinem Tod zur Wirkung kam. Nietzsche hat zunächst vor allem auf Künstler und Schriftsteller gewirkt. Das liegt zum einen daran, dass sein Stil eher ein blumiger, literarischer ist. Zum anderen stellt er in seiner Weltsicht auch immer wieder die kreative, die künstlerische Person in den Mittelpunkt. Das zieht unter anderem eben auch Künstler dann wiederum an. Der Komponist Richard Strauss komponierte das symphonische Werk Also sprach Zarathustra, bezugnehmend auf ein Werk von Friedrich Nietzsche. Damit Sie einmal einen Eindruck von der Sprache Nietzsches bekommen und auch von seiner Auffassung, wie Geschichte zu betrachten ist, möchte ich den Anfang des ersten Kapitels dieser zweiten unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben zitieren. Betrachte eine Herde, die an dir vorüberweidet. Sie weiß nicht, was gestern, was heute ist. Springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder und so vom Morgen bis zur Nacht, von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblickes. Und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen, geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt. Denn das will er allein, gleich dem Tiere, weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben und will es doch vergebens, weil er es nicht will, wie das Tier. Der Mensch fragt wohl einmal das Tier, warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen, das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg, sodass der Mensch sich darob verwunderte. Das hört sich nun eher an wie eine Fabel oder gar ein biblisches Gleichnis, nicht unbedingt wie ein wissenschaftlicher, philosophischer Text. Man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Nietzsche führt hier in diesem Bild einfach nur aus, dass der Mensch sich zwangsläufig mit der Geschichte auseinandersetzen muss, einfach deshalb, weil der Mensch ein Bewusstsein hat. Er erkennt ein Davor und ein Danach und fühlt sich deshalb ja auch zwangsläufig als Teil der Geschichte. Er fragt sich nach einem Woher und nach einem Wohin. Das heißt, bisweilen wird versucht, aus einem Bild der Geschichte auch die Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins zu definieren. Aber vor allem zeichnet er das Bild eines Menschen, der in seinem tiefsten inneren Bedürfnis dem Tier ziemlich nahe steht. Der Mensch will auch nur ohne Schmerz, ohne Überdruss und Schwerwut sein. Auch das klingt eher banal, wer will das nicht? Es geht mir aber eher um den Punkt, dass Nietzsche den Menschen, wie ich das vorher ja schon angedeutet habe, als ein Wesen beschreibt, das genauso wie das Tier von seiner Physis bestimmt ist und nicht so sehr von seinem Verstand. Für Nietzsche sagt der Umgang mit der Geschichte auch etwas darüber aus, wie der Mensch sich in seiner Lebenswelt definiert. Einmal ganz platt formuliert, es geht auch um die Antwort auf die Frage, was mache ich hier eigentlich auf dieser Welt? Nietzsche geht es bei seiner Betrachtung der Geschichtswissenschaft, wie gesagt, nicht so sehr um die Methodik, wie ich zu gesicherten Erkenntnissen komme, sondern darum, was ich mit diesem geschichtlichen Wissen anstellen kann. Geschichte wird damit in gewissem Sinne zum bloßen Material, mit dem man die eigene Zukunft gestalten kann. Es geht um die Interpretation dessen, was man vorfindet, und Nietzsche schließt dabei auch nicht aus, dass mit diesem geschichtlichen Material auch kreativ, wenn nicht sogar manipulativ umgegangen wird. Ironie des Schicksals ist, dass Nietzsche selbst Opfer seines kreativen und später auch ganz klar manipulativen Umgangs mit seinem Werk und seiner Biografie geworden ist. Eben weil Nietzsche selbst sein Beispiel für die Nutzbarmachung von Geschichte ist, möchte ich noch eine Weile bei seiner Biografie bleiben. Seine radikalen Thesen werden zunächst von der akademischen Philosophie nicht wahrgenommen. Die Auflagen seiner Bücher sind eher klein. Er macht eher in einem künstlerisch-elitären Zirkel Furore. Er ist, ich habe es schon erwähnt, mit Richard Wagner befreundet. Als Altphilologe macht er sich zunächst einen Namen. Er muss seine Professur allerdings aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er reist viel zwischen der Schweiz, Frankreich, Italien hin und her. In seinen Schriften wird er radikaler. Was sein Werk bisweilen schwer zugänglich macht, ist, dass er eben vor allem in Aphorismen schreibt, also in diesen, wie gesagt, pointiert formulierten kurzen Sätzen. Er hinterlässt äußerlich kein klar aufgebautes, systematisches Werk. Das trägt ihm den Ruf der Unwissenschaftlichkeit ein. Bisweilen wirkt sein Werk auch aufgrund dieser aphoristischen Darbietung auch widersprüchlich. Man tut sich ganz schwer, anhand von einzelnen Zitaten den Kern von Nietzsches Philosophie darzustellen. Dafür regen manche herausgerissene Aphorismen gerne auch zu Missverständnissen an. Nietzsche macht sich durch die Form seines Werks durchaus auch angreifbar. Er ist für den heutigen Geschmack auch sehr pathetisch. Er appelliert immer an eine Art Idealtypus von Mensch, der einsichtig, kreativ und vor allem tatkräftig ist. Er formuliert in einer Weise, dass der Leser sich oftmals mit einer elitären Kaste sich identifizieren kann, die Nietzsche als Hoffnung für die Zukunft der Menschheit auch beschreibt. Bisweilen ist er auch maßlos in seiner Polemik gegen andere Philosophen und Schriftsteller. Die erste unzeitgemäße Betrachtung über David Friedrich Strauss und dessen Leben Jesu, ein berühmtes Buch damals, ist ein einziger polemischer Verriss. Sie können sich denken, es gibt viele verklärte auch Anhänger seiner Philosophie und es gibt genauso heftige Ablehnung. Es kommen bei seiner Wirkungsgeschichte noch zwei weitere gravierende Aspekte hinzu. Nietzsche erkrankt geistig. Die letzten 10 Jahre seines Lebens verbringt er in geistiger Umnachtung. Woran er erkrankt ist, weiß man bis heute nicht hundertprozentig genau. Eine Theorie ist, das ist auch die gängigste, dass er an Syphilis erkrankt ist. Allerdings passt es eben auch so wunderbar zu dieser These, dass er mit Frauen immer Probleme gehabt habe, was sich auch in seiner Philosophie ausgedrückt haben soll, passt einfach wunderbar. Allein schon dieser Aspekt zeigt, wie schnell sich aus nicht zu beweisenden Annahmen Legenden bilden. Klar ist nur, er produziert nach seinem Zusammenbruch im Jahr 1889 nichts mehr, aber sein Werk wird gerne als Produkt eines kranken Geistes dargestellt, obwohl nur in den allerletzten Schriften tatsächlich Spuren einer Geisteskrankheit durchschimmern. Aber es ist ja einfach das Einfachste, wenn man gewisse Texte, wenn die einem nicht ins eigene Konstrukt passen, dann stempelt man den Verfasser als geistig krank, als Wahnsinnigen ab. Damit hat man ihn automatisch und endgültig mundtot gemacht. In Nietzsches Fall kam noch etwas anderes erschwerend hinzu. Er hatte eine Schwester. Per se nicht schlimm. Aber diese Schwester erlangte auch eine gewisse Berühmtheit. Sie hat sich ihres kranken Bruders angenommen, eigentlich auch sehr nett. Und sie hat das sogenannte Nietzsche-Archiv gegründet, eigentlich auch eine feine Sache. Problem war nur, dass sie anfing, das Werk ihres Bruders zu manipulieren. Sie hat unter anderem ein Buch herausgegeben mit dem Titel Der Wille zur Macht. Sie hat dieses Buch als das Hauptwerk ihres Bruders ausgegeben. Tatsächlich ist es eine Zusammenstellung von Aphorismen aus dem Nachlass, die sie selbst mit einem Mitarbeiter arrangiert hat. Nietzsche hat tatsächlich an einem Buch dieses Titels gearbeitet und der Begriff Wille zur Macht ist in seinem späteren nachgelassenen Werk zentral. Aber wie dieser Begriff in seiner Philosophie zu interpretieren ist, darüber gibt es immer noch oder genauer gesagt heute wieder ernsthafte philosophische Diskussionen. Das Bild aber, das sich aus diesem künstlich generierten Werk der Schwester Elisabeth von Nietzsches Philosophie ergibt, kann leicht so interpretiert werden, als ob er ein nationalistischer, rassistischer Kriegstreiber gewesen wäre, was er definitiv nicht war. Das Buch Der Wille zur Macht ist übrigens immer noch in einem renommierten Verlag zu bekommen. Das heißt, heute ist diese Fälschung selbst schon zum historischen Dokument geworden. Noch schlimmer war, dass Elisabeth Förster Nietzsche dem Nationalsozialismus nahestand. Nietzsches vermeintliches Gedankengut wurde von den Nazis begeistert aufgenommen. Die Schwester war in dieser Richtung ebenfalls aktiv. Sie hat sogar im Nietzsche-Archiv Adolf Hitler empfangen. Die Vereinnahmung Nietzsches durch die Nazis war besonders dreist. Sie zeugt davon, dass die Nazis das Werk Nietzsches kaum richtig gelesen haben dürften, denn man findet zahllose Zitate, die sich ganz eindeutig gegen jeden Antisemitismus wenden. Das war sogar ein großes Thema bei Nietzsche, führte sogar mit, unter anderem nicht aus, zwar nicht der einzige Grund, aber es war auch ein Grund, warum er mit Wagner gebrochen hat, der ja nun bekanntermaßen großer Antisemitist war. Antisemit. Einerseits, der andere Punkt ist, dass ihm jede plumpe Deutschtümelei auch vollkommen zuwider war. Ich will deshalb auch nochmal ein längeres Zitat bringen von ihm, einerseits eben, weil es auch Nietzsches Geschichtsinterpretation nochmal deutlicher macht, andererseits, weil es wieder um den Aspekt geht, dass die Interpretation von Geschichte Einfluss auf das gesellschaftliche Leben hat. Zitat stammt aus der bereits erwähnten ersten unzeitgemäßen Betrachtung der David Friedrich Strauss. Dort steht es fast programmatisch am Anfang des Buches, dieses Zitat. Es geht um den Umgang mit dem Sieg Deutschlands über Frankreich im Jahr 1871 und der daraus folgenden Reichsgründung. Nietzsche schreibt: Die öffentliche Meinung in Deutschland scheint es fast zu verbieten, von den schlimmen und gefährlichen Folgen des Krieges, zumal eines siegreich beendeten Krieges, zu reden. Umso williger werden aber diejenigen Schriftsteller angehört, welche eine wichtigere Meinung als jene öffentliche kennen, also die keine wichtigere Meinung als jene öffentliche kennen und deshalb wetteifernd beflissen sind, den Krieg zu preisen und den mächtigen Phänomenen seiner Einwirkung auf Sittlichkeit, Kultur und Kunst jubilierend nachzugehen. Trotzdem sei es gesagt, ein großer Sieg ist eine große Gefahr. Die menschliche Natur erträgt ihn schwerer als eine Niederlage. Ja, es scheint selbst leichter zu sein, einen solchen Sieg zu erringen, als ihn zu ertragen. Dass daraus keine schwere Niederlage entsteht, von allen schlimmen Folgen aber, die der letzte mit Frankreich geführte Krieg hinter sich dreinzieht, ist vielleicht die schlimmste, ein weit verbreiteter, ja allgemeiner Irrtum, der Irrtum der öffentlichen Meinung und aller öffentlich Meinenden, dass auch die deutsche Kultur in jenem Kampfe gesiegt habe und deshalb jetzt mit den Grenzen geschmückt werden müsse, dieser außerordentlichen Begebnissen und Erfolgen gemäß sein. Dieser Wahn ist höchst verderblich. Nicht etwa, weil es ein Wahn ist, denn es gibt die heilsamsten und segensreichsten Irrtümer, sondern weil er imstande ist, unseren Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln, in die Niederlage, ja Extirpation des deutschen Geistes zugunsten des deutschen Reiches. Sie sehen, Nietzsche ist kein Säbelrassler, im Gegenteil, er warnt hier vor jeder nationaler Überheblichkeit. Trotzdem, dank dem Wirken seiner Schwester, die ja die Nazis hofiert und er plötzlich von den Nazi-Ideologen auch gerne vereinnahmt wird, gerät er in solch ein Licht. Kann sich vorstellen, dass ein Philosoph auf diese Weise leicht in Verruf gerät. Ihm wurden die Etiketten Gottesleugner und Nazi-Philosoph angehängt. Das hat ihn von ganz unterschiedlichen Seiten zum fast tabuisierten Philosophen gemacht. In Deutschland wurde erst wieder ernsthaft diskutiert, nachdem Nietzsche von den modernen französischen Philosophen wieder entdeckt wurde, das heißt überspitzt formuliert, nachdem Nietzsche durch Frankreich wieder entnazifiziert worden war. Wie gesagt, ich habe Ihnen die Biografie und die Wirkungsgeschichte Nietzsches ein bisschen ausführlicher skizziert, eben weil seine Geschichte ein gutes Beispiel dafür ist, dass Historie immer der Interpretation bedarf. Nietzsche selbst war sich wohl bewusst, dass er leicht missverstanden werden kann. Diesen Konflikt musste er dann auch aushalten. Philosophie war ihm aber zu komplex, um sie einfach in die Form einer gängigen Waschmaschinenanleitung zu packen. Und selbst die sind ja bisweilen interpretationsbedürftig. Ich will jetzt näher auf das Problem der Interpretation von Geschichte eingehen. Zunächst suggerieren eindeutige historische Daten so etwas wie eine objektiv belegte Tatsache. Aber das einzelne Datum, zum Beispiel der Mauerfall am 9. November 1989, bezeichnet zwar einen klaren zeitlichen Punkt, sagt aber überhaupt nichts darüber aus, wie es zu diesem Ereignis gekommen ist. Und je weiter zurück etwas in der Vergangenheit liegt, desto schwieriger wird es natürlich, belegbare Fakten über einen geschichtlichen Vorgang zusammenzutragen. Wesentliche Quellen von Historikern sind daher nach wie vor offizielle Akten, weil die zumindest ein gewisses Gerüst an nackten Fakten bieten. oder es zumindest zu bieten scheinen. Ein Beispiel, als wahr wurden immer in Klöstern aufbewahrte Verträge über Besitzrechte, Stadterhebungen und so weiter bezeichnet. Und vor einigen Jahren gab es einen ganzen Schub von Historikern, die Publikationen gemacht haben, sagten, es gibt begründete Zweifel, dass viele dieser Urkunden aus machtpolitischen Interessen bereits im Mittelalter gefälscht worden waren. Das heißt, dass es ist ganz schwierig, sich auf Material verlassen zu können. Quellenkunde ist mit das Wichtigste, was ein Historiker zu betreiben hat. Anderes banales Beispiel aus neuerer Zeit, das habe ich selbst erlebt. Während des Volontariats in der Nachrichtenredaktion sollte ich eine ganz simple Meldung schreiben über den ersten Klimagipfel in Rio. Sollte einfach lauten, heute hat in Rio de Janeiro Weltklimagipfel begonnen, 150 Staaten nehmen teil. Wie geht man an so eine Meldung heran? Man nimmt Agenturen, die laufen überall in jeder Nachrichtenredaktion auf, Deutsche Presseagentur, AP, Associated Press, AFP und wie sie alle heißen. Zu meinem großen Erstaunen gab es da keine klare Zahl, wie viele Staaten da teilnehmen. Das ist eigentlich das banalste Faktum, das man sich denken kann und nicht mal das stimmt oder zumindest lässt sich da eine Konkurrenz erscheinen. Ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat, aber ich nehme mal an, es wird daran gelegen haben, dass vielleicht einige Staaten nur beobachtend teilgenommen haben, manche mitgestimmt haben, manche mit unterschrieben haben. Also Sie sehen, selbst das Banalste, was sehr zeitnah ist, wenn man eine gewisse Entfernung dazu hat, hat das Problem, dass man keine wirklich genauen Fakten herbeibringen kann, wenn man sie nicht wirklich höchst selbst recherchieren kann. Anderer Klassiker ist die Zahl von Demonstranten bei irgendeiner Demonstration. Da gibt es immer zwei Zahlen. Die Zahl, die die Veranstalter nennen, die andere Zahl, die die Polizei nennt. Ich meine, Sie dürfen dreimal raten, welche Zahl ist höher. Was schätzen Sie? Nee, umgekehrt. Also in der Regel, die Veranstalter schätzen die Zahl höher, die Polizei eher kleiner. In der Regel liegt ein Drittel bis die Hälfte dazwischen. Gelegentlich hat man sich auch mal die Mühe gemacht, versucht, eigene Erhebungen zu machen. Die liegen dann meist so irgendwo in der Mitte. Also so viel zum Faktensichern, auch in nächster Umgebung und banalste Fakten, von denen man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass sie in irgendeiner Weise strittig sein könnten. Also, es geht um die Quellen. Diese Mixtur aus Quellen, aus offiziellen Akten, aus Schilderungen von zeitgenössischen Historikern oder von Augenzeugen ergibt irgendwann ein Bild davon, wie sich ein Geschehen zugetragen haben könnte. Geschichte ist also immer eine Art Mosaik, das sich aus ganz vielen kleinen Steinchen zusammensetzt. Es ergibt sich daraus zwar ein gewisses Gesamtbild, aber es wird immer Steinchen geben, die das Bild vollständiger machen und die es auch im Charakter verändern können. Und wie bei einem Bild auch, es verändert sich das Aussehen eines Bildes jeweils, ob man direkt davor steht oder ob man weiter weg auf das Ganze schaut. Oder, um in diesem Bild zu bleiben, das Aussehen verändert sich auch dadurch, von welchem Standpunkt aus der Betrachter auf ein Bild schaut. Sieht er das Ganze oder sieht er nur die Hälfte, obwohl er meint, das Ganze zu sehen? Das soll jetzt nicht heißen, es lasse sich zuverlässig überhaupt nichts über die Vergangenheit sagen, das wäre natürlich töricht, aber es ist zumindest kaum möglich, vollkommen abschließende Urteile zu fällen. Ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel, über den Zweiten Weltkrieg gibt es ja unendlich viel Material. Es gibt Quellen über ein und dasselbe Geschehen von verschiedenen Seiten. Das heißt, es müsste eigentlich möglich sein, aus diesem ein Gesamtbild zu generieren. Eine selten so gute Quellenlage wie über den Zweiten Weltkrieg gibt es. Aber vor ein paar Jahren gab es eine Ausstellung, die heftig Furore gemacht hat, und zwar eine Ausstellung über die deutsche Wehrmacht. Und diese Ausstellung hat sich mit der Rolle der deutschen Wehrmacht bei den Kriegsverbrechen bis 1945 befasst. Die Ausstellungsmacher, die kamen zu dem Ergebnis, dass der normale deutsche Soldat sehr viel stärker in Kriegsverbrechen verstrickt war, als es bisher gängige Meinung gewesen war. Die Ausstellung löste heftigste Diskussionen unter Historikern aus. Das Spektrum der Meinungen war ungefähr gespannt von der Überzeugung, endlich sagt mal einer, wie es tatsächlich war, bis hin zum Vorwurf der Geschichtsfälschung, das Ansehen der Soldaten würde beschmutzt. Ich selbst will das hier nicht bewerten. Aber es zeigt sich an diesem Beispiel vor allem, wie das Geschichtsbild durchaus von aktuellen Interessenlagen beeinflusst ist. Das heißt, die kritischen Stimmen der Ausstellung kamen eher aus konservativen Kreisen. Die affirmativen Stimmen zu dieser Ausstellung, die kamen dann eher aus dem linksliberalen Spektrum. Man darf dabei nicht vergessen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg auch zum deutschen Geschichtsbild gehört hat, die Wehrmacht als eine von Hitler missbrauchte Armee darzustellen. Das heißt, wer als Soldat in der Wehrmacht gedient hat, muss sich nicht unbedingt als Täter, sondern darf sich sogar eher als Opfer fühlen. Das ist eine Haltung, die in der Bundesrepublik eine lange Tradition hat. Und diese Haltung hat es auch überhaupt ermöglicht, dass die neu gegründete Bundeswehr ohne Probleme auf alte Wehrmachtsoffiziere zurückgreifen konnte. Die Ausstellung, die die Wehrmacht aber als wesentlichen Teil der kriegsverbrecherischen Maschinerie der Nationalsozialisten zeigt, kratzt natürlich am hehren Bild des missbrauchten Wehrmachtssoldaten. Und es kratzt vor allem am Ruf der höhergestellten Offiziere der Wehrmacht. Das heißt, diese Ausstellung ist natürlich brisanter als eine, wo es um den Grenzverlauf des Limes in Baden-Württemberg geht. Einfach deswegen, weil sie direkt in den politischen Raum von heute hinein weist. Damit sind wir auch wieder bei Nietzsche. Seiner Ansicht nach ist Geschichte immer aus dem Blickwinkel des Betrachters zu definieren. Geschichte als reine Wissenschaft, die sich nur um die reine Erkenntnis dreht, ohne eine direkte Nutzanwendung im Auge zu haben, die gibt es für Nietzsche nicht. Und es gibt sie aus zwei verschiedenen Gründen nicht. Der erste Grund ist, das ist angedeutet schon, dass es eine vollkommen objektive Geschichtsschreibung nicht geben kann, weil der Blickwinkel immer begrenzt ist. Das heißt, Geschichte ist immer eine Interpretation von Geschichte, was nicht heißen soll, dass man eben kein klares Bild gewinnen kann, aber es ist immer ein generiertes, es gibt keine Wahrheit, die nicht unvermittelt ist. Eben ein Näherungswert, kein absoluter. Der zweite Grund ist einer, der nun ganz speziell einer Nietzsches ist. Bereits im Titel seiner Schrift kündigt er sich ja bereits an vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Nietzsche begreift Geschichte als etwas, das für die Gestaltung des jetzigen Lebens bedeutend ist. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Geschichte ist für ihn nur sinnvoll als Erfahrungsschatz für das Hier und Jetzt. Geschichte, einfach um ihre Selbstwillen aufzuwahren, ist für ihn schlicht sinnlos, manchmal sogar gefährlich. Ich will jetzt noch ein bisschen konkreter auf diese zweite unzeitgemäße Betrachtung eingehen. Wie gesagt, eine von vier, die Nietzsche verfasst hat, sie zählen zu seinen früheren Werken und sie zeigen auch, welches Selbstverständnis Nietzsche hatte. Er hält sich selbst für einen Unzeitgemäßen, für einen, der sich bewusst von den Trends seiner Zeit absetzen will. Dass er sich gerade mit Geschichte befasst, liegt natürlich an der Zeit, in der er lebt. Auch er ist da nicht frei davon und verhält sich zu ihr. Ich will die Zeitepoche kurz skizzieren. Sie ist geprägt vom sogenannten Historismus, also einer Zeit, in der die Besinnung auf Geschichte eine besondere Rolle spielt. Das Deutsche Reich wurde gegründet. Der Akt, wie es gegründet wurde, war schon eine Ansammlung von symbolischen Handlungen. Die Reichsgründung fand nicht etwa in Berlin statt, sondern im Spiegelsaal des Versailler Schlosses. Eine deutsche Armee bestehend aus Truppen verschiedener unabhängiger deutscher Staaten hatte gemeinsam das mächtige Frankreich besiegt. Das Auferstehen des Deutschen Reiches aus der Kleinstaaterei war verbunden mit der Demütigung Frankreichs. Gleichzeitig hat man sich an der Pracht bedient, die Frankreich entfaltet hat. Ganz berühmt ist ein Gemälde, das diesen Gründungsabend im Spiegelsaal zeigt. Da stehen Kaiser Wilhelm, Reichskanzler Bismarck drunter und umringt von hochdekorierten Offizieren. Das ist ein sehr berühmtes Gemälde und es ist einfach das Gemälde einer absoluten Machtdemonstration. Das neue Reich versucht sich mit Symbolen in die Geschichte einzubetten. Es wurde sozusagen eine geschichtliche Notwendigkeit konstruiert, aus der dieses Reich hat entstehen müssen. Wie wichtig diese Symbolik war, zeigt sich auch in der Architektur. Also im Historismus baute man sehr verspielt. Es werden Fabriken gebaut mit Türmchen, die Zinnen haben, also ein bisschen aussehen wie eine Burg. Eine Börse hält ein Portal wie mit Säulen wie ein antiker Tempel. Villen von Fabrikbesitzern werden im Stil von Schlössern gebaut. Ludwig II. Von Bayern lässt Neuschwanstein bauen. Es entsteht ein neuer Stil aus der teils kruden Kopie des Alten. Besonders populär ist der Bauspiel tatsächlich in Deutschland. Es ist aber auch die Zeit, in der die großen Museen entstehen. Wenn Sie nach Berlin oder Wien fahren, dann können Sie diese Zeugnisse sehen. Das sind monumentale Bauwerke, die zugleich Aufbewahrungsort und Ort der Verklärung des Vergangenen sind. Natürlich sind in den meisten großen Städten große Museen und Galerien im 19. Jahrhundert entstanden. Es entsteht überhaupt erst der Gedanke, dass Vergangenheit für eine breite Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird. Vorher waren Kunst- und Naturaliensammlungen im Wesentlichen nur Kuriositätenkabinette von einzelnen Adligen. Die hat kein normaler Mensch je zu Gesicht bekommen. Jetzt erst wird Geschichte zu einem Gut breiter öffentlicher Betrachtung. Es ist natürlich immer schon Geschichtsschreibung betrieben worden. Antike Griechen, Römer waren berühmt dafür. Aber im 19. Jahrhundert bekommt die Geschichtsforschung einen neuen Stellenwert. Und hier setzt Nietzsche mit seiner Untersuchung eben an. Er beschreibt drei verschiedene Weisen, mit denen man sich mit Geschichte befassen kann. Es sind drei sehr verschiedene wissenschaftliche Methoden, oder es sind eigentlich nicht wirklich wissenschaftliche Methoden, die er beschreibt, sondern sie werden von der Wissenschaft bisweilen auch angewandt. Er versteht sie aber mehr als drei Formen der Nutzbarmachung von Geschichte. Die erste Art ist die sogenannte monumentalische Historie, die zweite die antiquarische Historie und die dritte ist die kritische Historie. Ich will die jetzt alle mal durchgehen kurz. Die monumentalische Historie ist eine, die sich an großen Ereignissen und großen Persönlichkeiten orientiert. Julius Caesar, Wallenstein, Napoleon, große Macher, große Zerstörer. Auf jeden Fall Menschen, die den Lauf der Geschichte ganz entscheidend beeinflusst haben. Die können als Beispiel dienen dafür, wie man Geschichte gestalten kann, oder ob positiv oder negativ. Ihre Handlungen sind auf jeden Fall wegweisend. Nietzsche schreibt, die Geschichte gehört vor allem dem Tätigen und Mächtigen, dem, der einen großen Kampf kämpft, der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie unter seinen Genossen in der Gegenwart nicht zu finden vermag. Es ist also eine absolut elitäre Betrachtungsweise. Sie geht davon aus, dass es einzelne Handelnde gibt, die den Lauf der Geschichte beeinflussen. Wichtig dabei ist, dass dieser Mensch sich bewusst ist und berufen fühlt, sich durch seine Taten in der Geschichte seinen Platz zu verschaffen. Das kann gleichermaßen ein König oder auch ein Revolutionär sein. Entscheidend ist das Handeln in großen Dimensionen. Ich zitiere wieder Nietzsche. Wer hierin den Sinn der Historie zu erkennen gelernt hat, den muss es verdrießen, neugierige Reisende oder peinliche Mikrologen auf den Pyramiden großer Vergangenheiten herumklettern zu sehen. Dort, wo er die Anreizungen zum Nachahmen und Bessermachen findet, wünscht er nicht den Müßiggänger zu begegnen, der begierig nach Zerstreuung oder Sensation wie unter den gehäuften Bilderschätzen einer Galerie umherstreift. Nietzsche sieht aber auch ganz klar die Probleme dieser monumentalischen Historie. Ich zitiere Nietzsche wieder, er sagt es einfach besser. Solange die Vergangenheit als nachahmungswürdig, nachahmbar und zum zweiten Male möglich beschrieben werden muss, ist sie jedenfalls in Gefahr, etwas verschoben, ins Schöne umgedeutet und damit der freien Erfindung angenähert zu werden. Regiert also die monumentalische Betrachtung des Vergangenen, so leidet die Vergangenheit selbst Schaden. Ganz große Teile derselben werden vergessen, verachtet und fließen fort wie eine graue, ununterbrochene Flut und nur einzelne geschmückte Fakta heben sich als Inseln heraus. Die monumentalische Historie täuscht durch Analogien, sie reizt mit verführerischen Ähnlichkeiten den Mutigen zur Verwegenheit, den Begeisterten zum Fanatismus und denkt man sich gar die Historie in den Händen und Köpfen der begabten Egoisten und der schwärmerischen Bösewichter, so werden Reiche zerstört, Fürsten ermordet, Kriege und Revolutionen angestiftet. Nietzsche lässt offen, wen er damit genau gemeint hat, aber wenn wir uns an sein Zitat zur Reichsgründung erinnern, also die Zerstörung des deutschen Geistes zugunsten des deutschen Reiches, kann man eine gewisse Richtung ausmachen. Und wenn man dann erst denkt, was während des Nationalsozialismus passiert ist, dann sieht man die Gefahren dieser monumentalischen Historie, die sich eben auch vor allem an Symbolen festhält und vor allem auch an der Wirkmächtigkeit der eigenen Person, das heißt am Vertrauen dafür, dass der Einzelne berechtigt ist, große Entscheidungen zu fällen und sie auch gegen Widerstände einfach durchzuziehen. Die zweite Form ist die antiquarische Historie. Bei ihr geht es um das Bewahrende. Alles, was einst geschehen ist, wird unterschiedslos aufbewahrt, in Archive und Museen gestellt und einfach nur betrachtet. Nietzsche schreibt, indem der antiquarische Mensch das von Alters her Bestehende mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche bewahren, welche nach ihm entstehen sollen, und so dient er dem Leben. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält seine eigene Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die bewahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst. Das hat aber laut Nietzsche auch Nachteile. Antiquarischen wird alles unterschiedslos bewundert. Es wird einfach nur bewundert, weil etwas alt ist. Der Blick auf das Besondere, das Herausragende geht verloren. Geschichte wirkt am Ende lähmend, einfach weil es zu viel ist. Es ist eine Menge, unterschiedslos. Alles ist wichtig, keine Strukturierung. Daraus kann nichts Neues erwachsen, wenn man nicht Prioritäten setzt, so seine Theorie. Die antiquarische Historische, so schreibt Nietzsche, sie versteht eben allein Leben zu bewahren, nicht zu zeugen. Deshalb unterschätzt sie immer das Werdende, weil sie für dasselbe keinen erratenden Instinkt hat, wie ihn zum Beispiel die monumentalische Historie hat. So hindert jene den kräftigen Entschluss zum Neuen, so lähmt sie den Handelnden, der immer als Handelnder etwelche Pietäten verletzen wird und muss. Die Tatsache, dass etwas alt geworden ist, gebiert jetzt die Forderung, dass es unsterblich sein müsse. Schließlich gibt es noch die dritte Methode, die sogenannte kritische Historie. Wie der Name schon sagt, geht es bei ihr darum, dass geschichtliche Abläufe analysiert werden. Man fragt sich, was ist genau passiert, welche Quelle sagt was, wie zuverlässig sind die Dokumente, und man hinterfragt vor allem, ob eine vielleicht glorifizierte Gestalt, ein Julius Caesar, ein Kolumbus, ein Napoleon, wirklich solche Lichtgestalten waren, wie sie oftmals dargestellt werden. Das ist ungefähr die Herangehensweise, die heute wissenschaftliche Historiker haben. Es ist eine von der Methodik erst einmal neutrale Art, sich einem Gegenstand zu nähern. Nietzsche geht es aber bei seiner Betrachtung, wie eben schon gesagt, nicht um die Beschreibung einzelner Methoden, sondern um deren Auswirkungen. Geschichtsschreibung ist für ihn ja nicht eben Selbstzweck, sondern ein Umzu. Geschichte hat dem Leben zu dienen, und deshalb ist neben den bereits geschilderten Methoden der monumentalen und antiquarischen auch die kritische wichtig. Nietzsche geht davon aus, dass es alle drei Methoden nebeneinander gibt, die auch nebeneinander her funktionieren. Das ist also nicht der eine betreibt dies, der andere jenes, sondern es gibt alle drei mit jeweils ausgerichteten unterschiedlichen Schwerpunkten. Es gibt auch eine Trennung zwischen verschiedenen Leuten, die jeweils die eine oder andere Art wohl betreiben. Wenn der Mensch zu lange in der antiquarischen Historie sich erfreut hat, dann muss der Mensch wieder ein kritisches Auge auf die Geschichte haben, sagt Nietzsche. Er muss, ich zitiere wieder, er muss die Kraft haben und von Zeit zu Zeit anwenden, eine Vergangenheit zu zerbrechen und aufzulösen, um leben zu können. Dies erreicht er dadurch, dass er sie vor Gericht zieht, peinlich inquiriert und endlich verurteilt. Jede Vergangenheit aber ist es wert, verurteilt zu werden, denn so steht es nun einmal mit den menschlichen Dingen. Immer ist ihnen menschliche Gewalt und Schwäche, mächtig gewesen. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier zu Gericht sitzt, es ist noch weniger die Gnade, die hier das Urteil verkündet, sondern das Leben allein, jene dunkle, treibende, unersättlich sich selbst begehrende Macht. Sein Spruch ist immer ungnädig, immer ungerecht, weil er nie aus einem reinen Borne der Erkenntnis geflossen ist. Das klingt jetzt wieder weniger nach moderner Geschichtswissenschaft, aber eben deshalb habe ich diesen Text von Nietzsche ja auch ausgewählt. Er ist radikal, weil er diesen neutralen Zugang, der von der Geschichtswissenschaft ja auch gerne behauptet wird, negiert. Geschichte wird eben nicht im abstrakten, interesselosen Raum betrieben. Im akademischen Bereich wird es vielleicht noch bis zum gewissen Grade gemacht, aber interesselos zu forschen, also zu forschen, ohne eine bestimmte Absicht zu verfolgen, das ist nur sehr begrenzt der Fall. Ich will deshalb wieder ein Beispiel nennen. Mitte der 80er Jahre gab es den sogenannten Historikerstreit. Ganz grob gesagt, der wurde im Wesentlichen von Universitätsprofessoren ausgetragen. Der Berliner Historiker Ernst Nolte vertrat darin die These, dass der Mord an den Juden in Deutschland kein singuläres Ereignis gewesen ist, den stalinistischen Archipel Gulag, also das sowjetische Straf- und Vernichtungslager, habe es vor Auschwitz gegeben. Der Streit ging also um die Bewertung der nationalsozialistischen Gräueltaten. Ich vereinfache das jetzt etwas, weil seitenweise Artikel darüber geschrieben worden. Die Gegner von Nolte, unter ihm auch der Philosoph Jürgen Habermas, warfen dem Historiker vor, verharmlose die Nazi-Diktatur, indem er sie mit der stalinistischen auf eine Stufe stellt. Die Debatte wurde heftigst geführt. Interessant war, dass sie zwar überwiegend von Hochschullehrern geführt worden ist, aber ausgetragen wurde der Streit nicht in Hörsälen und Fachpublikationen, sondern in normalen Zeitungen. Nolte, der den Streit auslöste, veröffentlichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Habermas antwortete im Wochenmagazin Die Zeit. Einer der Beteiligten war auch der Historiker und Hochschullehrer Michael Stürmer, der allerdings in den 80er Jahren auch einen Nebenjob hatte. Er war Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl. Sie sehen schon, hier kommt eine weitere Komponente hinein. Der Historikerstreit wurde von vielen eben als politischer Streit gesehen. Man sieht es allein schon am Publikationsort, die Frankfurter Allgemeine, hier eine konservative Zeitung, die Zeit eine bürgerlich-liberale. Habermas warf Nolte eine Verharmlosung der NS-Zeit vor, sprach gegen Stürmergewand von einer, Zitat, deutsch-national eingefärbten NATO-Philosophie. Hier ging es also um ganz konkrete, handfeste politische Aussagen. Einige Autoren in diesem Streit haben sich dann darüber beklagt, dass dieser Streit ins Politische gezogen wird. Sie seien doch Hochschulprofessoren und ihnen ginge es nur um die Forschung und die akademische Bewertung. Von Nietzsches Warte aus betrachtet ist dieser Standpunkt natürlich ein vollkommen naiver. Denn eine geschichtliche Auseinandersetzung, vor allem wenn sie so nah an der jüngeren Geschichte dran ist, ragt immer ins Politische hinein. Ich will den Historikerstreit hier natürlich nicht bewerten, weil ich bin weder Nationalsozialismus-Experte noch Historiker, außerdem würde es das Thema hier auch wirklich sprengen. Worum es mir geht, ist zu zeigen, dass der Umgang mit der Geschichte immer eben einen aktuellen Bezug hat. Geschichte wird immer aus dem Blickwinkel der eigenen Zeit und der eigenen Überzeugungen betrachtet. Wir waren bei Nietzsches dritter Art der Geschichtsbetrachtung angelangt, der kritischen. Der Historikerstreit ist allerdings von Leuten betrieben worden, die genau diese analytische Methode angewandt haben. Und trotzdem ist es schwer, zu einer eindeutigen Geschichtswahrheit zu kommen. Es wird also nie ohne die Interpretation gehen, die letzten Endes einen Rest an Unsicherheit, an reiner Deutung übrig lassen wird. Die Brisanz solch einer Auseinandersetzung ist natürlich bei der jüngeren Geschichte größer als bei der älteren, aber wenn Sie auf die ältere Geschichte gucken, auch da gibt es Probleme, die heute noch diskutiert werden. Denken Sie an die Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Nie gehört? Kein Wunder, warum sollten Sie auch? Damals haben vor allem Serben und Osmanen gekämpft. Viele von Ihnen werden sagen, das interessiert uns heute nicht mehr. Aber wer sich mit der jüngsten Vergangenheit im ehemaligen Jugoslawien beschäftigt, der wird auf sie stoßen, auf diese Schlacht. Da geht es nämlich auch um einen serbischen Nationalmythos, der auch während der letzten Kriege thematisiert worden ist. Da werden geschichtliche Bezüge hergestellt, die auf ganz konkrete politische Einstellungen heute Bezug nehmen. Das heißt, Geschichtsbetrachtung auch bei der älteren Geschichte wirkt auf das aktuelle Geschehen. Vollkommen wurscht, was damals passiert ist. Es ist eben auch zu einem verselbstständigten Mythos geworden. Und es hat eben vor allem eben mit dem Umgang mit Symbolen und Traditionen zu tun, die eben zu unser Verhältnis zu Staat und Gesellschaft mitprägen. Und das rührt auch aus der Geschichte. Auch wir befassen uns mit Symbolen. Zum Beispiel gibt es gerade einen Streit über ein Einheitsdenkmal in Berlin. Da gibt es einen Riesenstreit darüber, wohin, wer bestimmt, was wird gemacht. Also es wird an Symbolen gearbeitet, die tatsächlich auch eine Auswirkung auf unser jetziges Verständnis haben sollen. Nietzsche ist der Ansicht, dass die Geschichte eines Staates, aber auch die Geschichte einer Religion immer mit Mythen und Verklärungen arbeitet und sogar arbeiten muss. Das ist der Grund, warum er der analytischen Methode der Historie durchaus skeptisch gegenübersteht. Mythen und Verklärungen seien notwendig, er schreibt. Der Grund liegt darin, dass bei der historischen Nachrechnung jedes Mal so viel Falsches, Rohes, Unmenschliches, Absurdes, Gewaltsames zutage tritt, dass die pietätvolle Illusionsstimmung, in der alles, was leben will, allein leben kann, notwendig zerstückt. Nur in der Liebe aber, nur umschattet von der Illusion der Liebe, schafft der Mensch, nämlich nur im unbedingten Glauben an das Vollkommene und Rechte. Nietzsche geht hier wieder von der Nutzanwendung aus, das, was er beschreibt, seine Art Lebensphilosophie, die darauf abzielt, tätig kreatives Leben als den obersten Wert anzusehen. Leben ist ein dynamischer Prozess für ihn, der gleichermaßen schafft und zerstört. In der frühen Phase seiner Arbeit hat Nietzsche noch eine Vorstellung von einer ästhetischen, künstlerischen Weltsicht. Heute höchste Werte sind auch immer ästhetisch definiert bei ihm. Das führt jetzt allerdings ein bisschen weit. Ich kann Ihnen eine komplette Nietzsche-Auslegung leider in dieser Zeit nicht liefern. Das Entscheidende ist aber, ich betone es nochmal, dass Nietzsche sagt, man deutet die Wirklichkeit, damit auch die Geschichte, immer auch so, wie man sie haben will. Und das ist das Entscheidende, das ist auch gut so. Er ist für den durchaus auch manipulativen Umgang mit Geschichte, wenn sie dem eigenen formulierten Interesse nützt. Das ist die Ansicht von Nietzsche. In der äußersten Konsequenz heißt es auch, die Fälschung ist durch den Zweck legitimiert. Da ist er eben radikal. Seine Ansicht ist die, eine vollkommene Neutralität kann es eben nicht geben, dazu ist der Mensch gar nicht fähig, aber er ist dazu fähig zu deuten, das soll er dann eben auch tun. Da bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Sie werden es vielleicht befremdlich finden, aber auch seine Aufteilung in eine monumentalische, antiquarische und kritische Historie mutet vielleicht seltsam an, aber vor allem, weil unser wissenschaftlich geprägtes Selbstverständnis eigentlich nur die kritische Historie zulassen würde. Aber nach Nietzsches Ansicht existieren sie eben alle drei gleichzeitig nebeneinander und sie ergänzen sich. Ich möchte noch zum Schluss andeuten, dass diese Einteilungen vielleicht nicht vollkommen abwegig sind. Bei der kritischen Historie ist es ja klar, die wird an den Hochschulseminaren betrieben, die antiquarische. Man schaut, dass jedes Dorf heute sein eigenes Heimatmuseum hat, jede vergilbte Akte wird aufbewahrt, es gibt eine ganze Industrie, die sich um Oldtimer und die Restauration derselben kümmert. Das sieht schon sehr nach antiquarischer Historie aus. Aber die monumentalische Historie, die sich nur an den großen Ereignissen, an den Heldengeschichten orientiert, wird die noch betrieben? Ich will nur ein kleines Beispiel nennen. Christine Haderthauer, Sozialministerin in Bayern und CSU-Mitglied. Sie hat kürzlich in einem Interview angedeutet, dass Franz Josef Strauß, Ihnen hoffentlich alle noch ein Begriff, wichtigster Ministerpräsident, der je in Bayern regiert hat. Sie hat in diesem Interview angedeutet, dass Franz Josef Strauß nicht in allen Facetten für sie ein Vorbild sei. Es gab dann einen Aufschrei. Es hätte sie fast alle Ämter gekostet, das ist kein Witz. Aber sie hat Abbitte geleistet. Sie ist noch Sozialministerin, sie ist noch in der CSU und es hat hingehauen. Das heißt, Sie sehen auch die jüngste Geschichte, braucht Ihre Mythen und ich hoffe, Sie verstehen, warum ich diesen Vortrag überschrieben habe mit Geschichte kneten. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank fürs Vortragskneten. Haben Sie Fragen an unseren Referenten?
Da ist eine.
Ja, ich kannte die Kategorisierung überhaupt nicht, aber Sie haben da in mir was geweckt, was schon länger existiert, diese antiquarische Historie. Erinnert mich daran, dass ich als kleines Kind ganz gespannt vom Fernseher saß und mir mein Vater erzählt hat, dass es da was gebe mit dem Konflikt in Israel und einem Staat der Palästina sein will, was wir ja heute noch haben. Und ich mich immer gefragt habe, wie es kommt, dass Leute auf irgendwelche Ereignisse sich zurückberufen, die 50 Jahre zur Liebe kriegen, 100 Jahre oder sogar 1000 Jahre. Gibt es irgendwie eine Tendenz, dass Leute an der Universität sowas eher weniger machen und Leute, die vom Land kommen, mehr? Oder woher kommt das?
Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob ich mich wissenschaftlich mit einem Gegenstand auseinandersetze. Das heißt, da ist die Prämisse ja eigentlich eine der Neutralität. Der Unterschied ist der, wenn man als normaler Mensch in einem Umfeld lebt oder gar als Politiker, dann muss man sich irgendwie definieren, man muss sein Handeln rechtfertigen, man muss erklären, warum ziehe ich eine Grenze so oder nicht anders, warum ist die Oder-Neiße-Linie heute die Linie, zu der man stehen muss und warum sind es nicht die Grenzen von 1937. Das muss man irgendwie begründen. Deshalb ist es einfach wichtig, sozusagen eine historische Herleitung zu haben. Das ist für die Bundesrepublik ziemlich schwierig an manchen Stellen gewesen, einfach weil es einen klaren Bruch gab, der auch moralisch sanktioniert war, glücklicherweise. Natürlich musste man den Bruch da herbeiführen. Ein Land wie Frankreich oder wie Großbritannien, die sind mit ihren Brüchen oder konnten mit ihren Brüchen auch anders umgehen, weil sie nicht in dieser Schärfe sich abgezeichnet haben wie bei uns. Deshalb gibt es dort länger gehende Traditionen, aber eigentlich gibt es keinen Staat, der nicht über Traditionen funktioniert. Ich habe auch das Bild der Bundeswehr da genommen. Die haben ein Riesenproblem, weil sämtliche Armeen haben ihre uralten Fahnen irgendwo hängen, finden das prima. So funktioniert es halt, die Identifikation mit einer Sache. Das ist in Deutschland eher schwierig. Deshalb sind auch historische Auseinandersetzungen bisweilen recht brisant, weil sie eben die Selbstdefinition von bestimmten Gruppen, vom Staat, auch von einer Verfassung her berühren. Also es ist nicht egal, was früher war. Oder gucken Sie auf das Amselfeld. Ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, habe ich 1389 darüber diskutiert, er heute noch. Ja, sie diskutieren heute noch, es war offenbar wichtig. Es ist ein Teil der Kultur, unabhängig, ob da direkte Linien zu spannen sind. Es geht auch um Symbole, die waren da einfach und das war wichtig. Oder man hat zum Beispiel im 19. Jahrhundert Hermann der Cherusker, Riesendenkmal da aufgestellt. Der hat Varus geschlagen, ja meine Güte. Ich meine, was hat es mit dem heutigen Deutschland zu tun? Ist schwer herzustellen, diese Verbindung. Aber man hat ihn einfach benutzt. Man hat dieses Symbol, Hermann der Cherusker, steht für Deutschland, steht für eine Einheit, steht im Prinzip für einen Staat, der sich gegenüber anderen behauptet, gegen einen Invasoren. Das heißt, damit hat man schlicht auch eigene Identitätsdefinition betrieben.
Ich würde gerne auf den ersten Aspekt Ihrer Frage nochmal eingehen. Sie fragten ja, ob zum Beispiel bestimmte Schichten oder bestimmte Leute zum Beispiel mit einem akademischen Hintergrund davor stärker gefeit seien, zu deutern zu werden. Jetzt werden Sie Zeuge eines historischen Momentes. Ich werde jetzt nietzscheanischer argumentieren als Harald Kirchner es gerade getan hat. Und das will was heißen bei uns. Nein. Natürlich sind die Leute an Hochschulen genauso Deuter wie alle anderen auch. Wenn die These stimmt von Nietzsche, ja, dass wir nichts anderes haben als unsere Interpretation, warum soll die denn dann an einer Hochschule anders ausfallen? Das Einzige, was an einer Hochschule vielleicht anders ist, ist, dass die Leute, die hier deuten, mit anderen Methoden daran gehen. Und mit einem anderen Vokabular, mit einem anderen Sprachspiel. Da sehe ich den Unterschied. Hat vielleicht eine Methode oder gibt eine vor zu haben, ja, und hat ein anderes Sprachspiel und das war es dann auch schon. Gedeutet wird die Wirklichkeit an einer Hochschule nicht weniger als an irgendeinem anderen Ort. Es ist Deutung, es ist Interpretation, was wir laut Nietzsche zu tun haben und mehr ist nicht. Tja. Möchten Sie sich an den Deutungen noch beteiligen? Haben Sie eine Frage an Herrn Kirchner? Während Sie überlegen, stelle ich mal eine. Müssen wir das auf, was Nietzsche auf die Geschichte nun bezogen hat und die Deutung der Geschichte, Geschichte im Sinne von politischer Geschichte und so weiter, auf uns selbst auch anwenden? Sind wir Deuter unserer eigenen Geschichte?
Im Prinzip ja, natürlich. Also ich glaube, das ist fast analog zu setzen. Also eine Selbstdefinition fungiert auch immer an gewissen Referenzmodellen, die man hat. Also betrachtet man sich eher als Akademiker, der in diesem Bereich realisieren will. Wo kommt man her? Will man auch mit seiner Person in einer bestimmten, also wenn man sich politisch zum Beispiel betätigt, dann zum Beispiel bei den Sozialdemokraten gehört ein Stallgeruch dazu. Also woher komme ich? Bin ich sozusagen mit der Arbeiterklasse verwurzelt? Das heißt, da werden auch Selbsthistorisierungen bisweilen betrieben, um sich selbst besser in eine Gruppe oder in eine Meinung fügen zu können. Also es gibt es in allen gesellschaftlichen Gruppen und ich glaube, es gehört natürlich dazu, dass man sich als Person auch in einen historischen Kontext stellt, wenn man in irgendeiner Form tätig ist und sei es nur im Kleintierzüchterverein, ne? Analog zu sehen. Ich habe immer schon Hasen gemocht und deshalb mag ich die mit den längsten Ohren. Also das heißt, und mein Großvater hat es auch schon gemacht. Also auch auf der banalsten Ebene funktioniert das natürlich. Es hat andere Brisanz, wenn ich, was weiß ich, Politiker bin und mich in den Spuren Napoleons sehe. Dann mag das bisweilen lächerlich oder auch gefährlich sein. Also die Dimension ist eine andere, aber das Prinzip, denke ich, funktioniert überall gleich.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass Geschichte Erzählung ist. Und dass wir, wenn wir das Modell auf uns selbst anwenden, uns selbst erzählen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Das ist das Schicksal alter Paare. Sie müssen sich die immer gleichen Geschichten anhören des anderen, nur in immer neuen Varianten. Ist womöglich das Zeichen einer guten Idee, dass man die Neuheit der aktuell erzählten Version erkennt, was sich da wandelt. Also ich glaube, dass unser Geschichtsverständnis und unsere Historisierung nicht nur der allgemeinen Geschichte, auch unserer persönlichen Geschichte, noch ein Tick vertrackter ist als das, was Nietzsche sagt, nämlich, dass wir sie permanent verändern.
Da würde er keineswegs widersprechen. Also gerade Leben als dynamischer Prozess, als Veränderung, er formuliert es ja geradezu positiv. Das heißt, ich habe ihn ein bisschen, manchmal wird einem ja auch vorgeworfen, Nietzsche mit gezogenen Zähnen, also ich habe ihn ein bisschen harmlos dargestellt, er ist natürlich ein sehr radikaler Mensch an gewissen Stellen und er ist gerne für Zerstörung von Geschichtsbildern bzw. Mythen, also er ist nicht unbedingt einer der großen Bewahrer, an manchen Stellen schon, aber er ist vor allem auch einer, der sagt, Zerstörung, warum nicht? Wenn Neues daraus kommt, prima Sache. Also ist auch keiner, der dieses moralisch rück, oder begründet es teilweise moralisch rück, allerdings nicht dahingehend, dass man sagt, dass man aus bestimmten ethischen Kategorien diese oder jene Handlung durchführen soll. Moral ist für ihn letztendlich eine Machtfrage. Und wenn sich etwas durchsetzen kann, was die Macht der Durchsetzung hat, warum nicht? Das ist Leben für ihn. Also das auch, da kommt man dann etwas tiefer ins Fahrwasser von Nietzsche, wenn man seinen Willen zur Macht nimmt. Es ist im Prinzip eine ontologische Strukturformel für den Begriff des Lebens, den er da definiert. Und da geht es durchaus um Überwältigungen, um Geschichte auch überwältigen, indem man sich ihrer bemächtigt. Also Interpretation ist auch immer ein Stück Gewalt, was man dem Interpretierten antut, weil man macht es sich gefügig. Also so wie man Hermann den Kerusker zum quasi Vorbild fürs Deutsche Reich im 19. Jahrhundert gemacht hat, macht man das mit vielen anderen. Und je länger die Leute tot sind, desto leichter ist es mit ihnen auch anzustellen. So wurde Nietzsche eben auch zum Nazi-Philosophen gemacht, was er de facto einerseits zeitlich nicht gewesen sein kann, weil er längst vorher tot war, zum anderen eben, weil seine Gedanken sich nicht so einfach auf diese Ideologie festlegen lassen. Aber er ist durchaus einer, der einen Stachel hat, der durchaus sagt, was Macht hat, muss auch zerstören.
Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine philosophische Strömung in den USA vornehmlich, die des Utilitarismus, die die These vertrat, Wahrheit ist das, was mir nützt. Und das angewandt auf den Perspektivismus Nietzsches sagt halt, gut, das, was ich als wahr erzähle, ist meine Wahrheit, die mir nützt. Und so gehe ich in den Diskurs, in den öffentlichen, in den privaten, wie auch immer. Ich lege mir es zurecht, wie es mir passt. Das sollten Sie nicht mit allen Arbeiten, die Sie hier schreiben, tun, aber vielleicht etwas öfter, als Sie sich trauen. Nun denn, wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich sehe jedenfalls keine Wortmeldung, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Da geht es um Androiden. Mal gucken, ob welche kommen. Schönen Abend. Danke.